Es ist ganz wunderbar, dass hier im Oberharz so ein Ringtausch von Mitarbeitern möglich ist. Vielen Dank, Reinhard, ihr Angelika, ihr beiden aus Osterode, dass ihr uns heute unterstützt, weil nämlich der Lobpreisleiter, der heute Morgen nicht ausschlafen müsste, stattdessen bei den Methodisten predigt. Und das ist einfach toll. Da ist Vertrauen, da freut man sich aufeinander und das ist wirklich sehr außergewöhnlich. Gibt es ganz andere Hintergründe. Preist den Herrn. Und es ist auch eine sehr gute Möglichkeit, weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, als Kind auf dem Schoß deiner Eltern über sehr ernsthafte Dinge zu reden. Kennt ihr das so aus Kindertagen? Wenn so bei Mama oder Papa auf dem Schoß, wenn die mal was sehr Ernsthaftes mit einem zu besprechen hatten, im besten Fall auf dem Schoß. Das ist ein guter Platz. Und ich möchte heute Morgen ganz bewusst anknüpfen an das Ostergeschehen, an die Dinge, die Jesus seinen Jüngern noch mit auf den Weg gegeben hat, als er schon auferstanden war von den Toten, aber noch nicht zum Vater gegangen war. In genau dieser Zeit sind wir ja jetzt zwischen Ostern und Himmelfahrt. Und ich finde das immer wieder völlig faszinierend, sich da mal reinzudenken, was ihm da noch wichtig war. Und ich glaube, das sind so ganz extrem wichtige Dinge. So, er wusste genau, er ist nur noch ein paar Tage bei seinen Jüngern. Und er muss ihnen noch sagen, was sie auf jeden Fall wissen müssen. Und es gibt ja dieses erstaunliche Phänomen, dass er selber von sich sagt, er ist aus Fleisch und Knochen eine Gestalt, aber offensichtlich erkannte man ihn nicht sofort. Es ist schon ein Auferstehungsleib, der aber offensichtlich nicht genauso aussah wie der Körper, in dem Jesus die 3,5 Jahre vorher unterwegs war. Und ich möchte mal ein Statement, was Jesus seinen Jüngern auf jeden Fall noch mitgibt, aus dem Lukas-Evangelium heute Morgen in den Mittelpunkt stellen. Da geht diese Begebenheit voraus, dass er den Jüngern, die nach Emmaus gehen, dass er mit denen den Weg teilt, dass die ganz traurig sind über das, was geschehen ist und die gar nicht verstehen, wer da eigentlich mit ihnen geht. Und am Ende heißt es dann, er legt ihnen ja die Schrift aus und sie erkennen ihn schließlich, aber dann ist er auch schon weg. Es brannte ihr Herz, als er ihnen die Schrift auslegte. Und so gibt es auch Begegnungen mit den anderen Jüngern, die völlig niedergeschlagen sind, völlig verzweifelt, einfach noch an dem haften, was Schreckliches geschehen war und offensichtlich so gar nicht in der Lage sind, ihren Blick zu heben. Und wir lesen in Lukas 24, dass Jesus auch den anderen Jüngern erscheint und dass er sogar sagt, ihr dürft sogar gucken, meine Hände und meine Füße angucken. Er verdammt übrigens nicht den Zweifel, den sie haben, sondern er sagt, ihr dürft mich anfassen, ihr dürft gucken, ich bin es wirklich. Und damit ihr glaubt, dass ich es bin, gebt mir was zu essen. Ich bin wirklich keine Geisterscheinung, sondern ich bin aus Fleisch und Blut. Und wieder legt er ihnen die Schrift aus. Obwohl er 3,5 Jahre lang mit dieser Gruppe von Männern unterwegs war und sie wirklich so hautnah an ihm dran waren und wirklich Wort Gottes, buchstäbliches Wort Gottes an seiner Person erlebt haben. Sehr erstaunlich. Er legt ihnen die Schrift aus, macht ihnen Zusammenhänge deutlich und der Geist Gottes öffnet offensichtlich das Herz der Jünger. Und wir lesen in Lukas 24 ab Vers 45, er öffnete ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen. Und das ist der Schlüssel für das, was auch uns noch betrifft im Nachhinein. Er sprach zu ihnen, so steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Ihr Jünger fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Lukas 24 ab Vers 45, also der Schlüsselvers ist 47. So steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Das Evangelium. Ihr Lieben, das ist das, was Jesus an allerletzter Stelle seines Erdendaseins seinen Jüngern ins Herz brennt. Er ist eine Zeit lang auf der Erde gewesen, um den Vater zu repräsentieren, aber jetzt braucht er Leute, die diese Botschaft von der Erlösung auf dieser Welt repräsentieren. Und das ist eine Botschaft, die ein Leben vollständig revolutioniert, wenn jemand auf diese Botschaft trifft. Übrigens, jeder von uns, weiß nicht, ob du da mal so bei dir angeklopft hast, jeder von uns sollte eigentlich das Evangelium in wenigen Sätzen ausdrücken können. Check das mal so kurz für dich, nicht jetzt, aber mal so zu Hause. Könntest du in wenigen Sätzen sagen, was ist die Kernbotschaft, die zentrale Botschaft des Evangeliums? Wenn es das volle Evangelium ist, da möchte ich dir heute Morgen ein bisschen auf die Sprünge helfen und vielleicht können wir uns ein bisschen darin trainieren. Wenn es das, hör genau zu, wenn es das volle Evangelium ist, dann hat es zwei Hauptstränge und bewirkt zwei große Freiheiten. Und beide Linien, beide Hauptstränge münden dann tatsächlich in dieses ewige Leben, was die Bibel uns beziehungsweise was Gott selbst uns verspricht, dieses ewige Leben in der Gegenwart des heiligen Gottes. Ich habe mal ein plakatives Beispiel mitgebracht, dieses Paar Schuhe hier vorne. Irgendwie gibt es diese Assoziation ja, lesen wir ja in der Waffenrüstung Gottes, die wir anziehen sollen, die Stiefel der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Das hat was mit sich in Bewegung setzen zu tun, das hat auch mit Befestigung von Schritten zu tun, das hat mit klaren Schritten zu tun, die einen Menschen dahin bringen, wo er ankommen soll. Der erste Hauptstrang, der erste Schuh, der erste Hauptstrang des Evangeliums ist der Zuspruch. Das ist die bedingungslose Liebe Gottes, unverdient, bedingungslos. Und zwar für jeden Menschen. Das ist der Teil des Evangeliums in Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren sind, sondern das ewige Leben haben. Und die erste Freiheit, die sich daraus ergibt, ist diese Annahme der Liebe Gottes. Der zweite Hauptstrang. Jeder von uns weiß, zu einem Paar Schuhe gehören zwei Schuhe. Der zweite Hauptstrang, das ist der Anspruch. Das ist die Notwendigkeit der Buße zur Vergebung der Sünden. So steht es geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tag und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Ich finde es interessant, dass an dieser Stelle, so mit dem, was Jesus seinen Jüngern nochmal endgültig auf den Weg gibt, an dieser Stelle, bitte gut zuhören, an dieser Stelle nicht nochmal zusätzlich von dieser Annahme durch die bedingungslose Liebe geredet wird, weil das haben die Jünger genügend erfahren von ihm, sondern an dieser Stelle betont Jesus ausdrücklich, es soll gepredigt werden, Buße zur Vergebung der Sünden. Und ihr Lieben, die zweite Freiheit, die nämlich sich aus diesen beiden Hauptsträngen ergibt, ist die Freiheit, ohne Scham Sünde auf den Tisch zu legen. Christian, darf ich mal die einzige Folie haben, die wir haben? Das ist jetzt die Frage, wie gehen wir mit diesen beiden Linien und mit diesen beiden Freiheiten um? Und wie geht Gott damit um? Und es ist eine zusammenfassende Frage, wollen wir Repräsentanten des vollen Evangeliums sein? Willst du ein Repräsentant des vollen Evangeliums sein? Ein Mensch, der Zuspruch und Anspruch vertritt? Und ein wichtiger Gedanke dabei, zuerst für dich selbst. Wir haben vor einigen Monaten mal diese Gedanken geteilt, dass das Evangelium nur dann eine frohe Botschaft ist, wenn du es für dich angewandt hast. Ja, wenn du selbst durch das Evangelium erlöst und befreit worden bist, dann go. Wenn nicht, ganz schwierig. Dann ist die Botschaft nicht authentisch. Ich möchte uns mal diese Frage stellen. Wie gehen wir mit diesen beiden Hauptlinien des Evangeliums um? So, die erste Hauptlinie, dieser Zuspruch, die bedingungslose Liebe Gottes aus Gnade, unverdient, und die erste Freiheit, die Annahme dieser Liebe, Das ist je nach Lebensgeschichte mehr oder weniger leicht. Und darüber wird sehr viel geredet. Und das ist auch gut so. Denn Gott ist ein Gott, der erst ein Riesenkapital an Zuspruch gibt und dann allerdings, weil er ein heiliger Gott ist, auch einen Anspruch hat. Das ist ein Grundbedürfnis jedes Menschen. Jeder Mensch, der hier über die Erde spaziert, braucht es ganz dringend, bedingungslos geliebt zu werden. Das ist überhaupt gar keine Frage. Da kannst du ganz schnell andocken. Auch bei dir ist da wahrscheinlich ganz schnell angedockt worden. Und wie gesagt, je nach Lebensgeschichte, je nach, sage ich mal, Zerschlagenheit, innerer Zerschlagenheit deiner Person, ist es mehr oder weniger leicht, diese bedingungslose Liebe auch zu nehmen und zu sagen, ja, ich bin geliebt, ich nehme diesen Zuspruch. Das ist der eine Schuh, auf dem du gehst. Und Gott, wie steht er dazu? Das ist überhaupt gar kein Problem. Gott gibt gern, seinem Wesen entsprechend. Die Bibel sagt uns, Gott ist Liebe. Er muss sich nicht Liebe abbringen, sondern sein Wesen ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm, lesen wir im Johannesevangelium. Ich möchte auf diesen ganzen Aspekt, diesen ganzen Zuspruchaspekt heute nicht näher eingehen. Ich möchte heute mal ein bisschen tiefer graben in dem Aspekt, in dem zweiten Aspekt des wirklich vollen Evangeliums. In diesem Aspekt, dass es so absolut notwendig ist, Buße zu tun zur Vergebung der Sünden. Und ich würde mal ein paar Gedanken vorausschicken. Ich würde mal behaupten, dass es die bitterste Not des Menschen ist, überhaupt gefangen zu sein im Kreislauf von Schuld und Scham. Es ist die bitterste Not. Wenn du mal ganz ehrlich in dich reinhorchst, dann weißt du, dass es in den Zeiten ohne Jesus wahrscheinlich ganz schlimm war, dass es aber auch in den Zeiten mit Jesus noch nicht wirklich einfach ist. Und die Befreiung aus diesem Kreislauf, das würde ich auch mal behaupten, eine These, ist eine der größten Freiheiten, die ein Mensch je erreichen kann. Die eine Freiheit, bedingungslos geliebt zu sein, ist gigantisch. Die Freiheit, aus diesem Kreislauf, aus Schuld und Scham rauszukommen und ohne sich zu schämen, seine Fehler auf den Tisch zu legen, ist eine unfassbare Freiheit. Das, ihr Lieben, ist der zweite Schuh in diesem Paar. So, jetzt ist die Frage, was machen wir denn aber damit, mit diesem zweiten Hauptstrang, mit dieser Notwendigkeit der Buße zur Vergebung der Sünden? Der Mensch mag darauf nicht angesprochen werden. Warum nicht? Weil er sich schämt über Dinge, die er verzapft hat. Das ist eine Grundintuition. In manchen Kulturen ist das, dieses Doppelpack sozusagen Scham und Schuld, das ist in den verschiedenen Kulturen verschieden ausgeprägt. Zum Beispiel in der afrikanischen Kultur ist mehr die Scham ausgeprägt, in unserer nordeuropäischen Kultur mehr die Schuld ausgeprägt. Aber beides hält den Menschen gefangen in einem ganz furchtbaren Kerker. Das Evangelium, die frohe Botschaft. Wie gehen wir denn mit Schuld und Scham um? Wie gehen wir mit Vergebung, mit Sünden um? Wie gehen wir mit Sünde um? Mit dem, von dem wir genau wissen und jeder Mensch weiß das tief in sich, entsprechend seinem Gewissen, was nicht richtig ist. Ich würde mal behaupten, also wir, wenn ich jetzt von wir rede, rede ich von den Menschen, die Christus schon ergriffen haben. Wir tun uns immer noch schwer mit Sündenerkenntnis und Buße. Da ist immer noch Scham, Sünde auf den Tisch zu legen. Wenn du mal ganz ehrlich in dich hineinhorchst. Übrigens ist im Augenblick dieser Schlüssel, die Sünde gegenüber Gott auf den Tisch zu legen. Es ist ein anderer Schritt, Sünde auch vom Menschen zu bekennen. Das ist nochmal eine andere Nummer. Ja, also ich rede jetzt im Augenblick von der Scham, auch Gott gegenüber Sünde auf den Tisch zu legen. Und was tun wir stattdessen, anstatt dass wir sie vor Gott auf den Tisch legen, die er ja ohnehin kennt? Wir machen die Sünde klein, sagen, ach, Kavaliersdelikt, gar nicht so schlimm, komm, hier ist ein großer Teppich, zack, drunter. Und die Liebe Gottes bedeckt ja auch so viele Sünden. Wir machen sie klein oder wir verstecken sie. Oder wir verschieben sie. Wir lenken von uns ab und zeigen auf andere. Ihr Lieben, das ist ein uraltes Spiel. Und das ist zutiefst Adam-menschlich. Zutiefst Adam-menschlich. Die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich dahin geführt, dass ich jetzt ungehorsam bin. Bist du ein Repräsentant oder sind wir Repräsentanten des vollen Evangeliums? Und an diesem Beispiel hier von den Schuhen, ich nehme mal einen weg, versuch mal auf diesem einen Bein des Zuspruchs durch dein Leben zu kommen und in der Ewigkeit anzukommen. Ich glaube nicht, dass das wirklich funktioniert. Auf einem Bein. Und nur das volle Evangelium, daran müssen wir uns immer wieder erinnern, nur das volle Evangelium, nur das des Zuspruchs und des Anspruchs, nur das volle Evangelium hat wirklich Kraft. Nur das hat Kraft. Und ihr Lieben, ich möchte uns eindrücklich heute Morgen ins Herz brennen. Es ist ein katastrophaler Fehler zu verschweigen, dass es darum geht, Sünden zu bekennen. Ein katastrophaler Fehler. Damit ist das Evangelium halbiert und hat keine Kraft. Die Botschaft von der bedingungslosen Liebe alleine von der bedingungslosen Liebe, Gott liebt dich so, wie du bist, er nimmt dich an zu jeder Zeit, ist zutiefst wahr. Aber wenn das einschließt, du kannst auch so bleiben, wie du bist, denn Gott liebt dich ja, ist das verheerend. Dann passiert nämlich keine Veränderung. Und die Bibel sagt uns, wir sollen umgestaltet werden in das Ebenbild Christi. Unser Part, wie stehen wir zur Sünde, möchte uns alle heute Morgen neu ermutigen, in diese Freiheit hineinzugehen, ohne Scham unserem Herrn das, was wir verzapfen, auf den Tisch zu legen. Je eher, umso besser. Gar nicht lang in den Rucksack, sondern sofort, wenn Dinge passieren, zack, sofort auf den Tisch. Herr, das habe ich falsch gemacht. Und Gott wird dir sagen, ja, ich weiß. Er möchte dein Bekenntnis. Buße zur Vergebung der Sünden soll gepredigt werden. Ich möchte ein paar Gedanken darauf verschwenden, wie steht Gott eigentlich zu Sünde? Das wird auch oft unter diesem großen Mantel der bedingungslosen Liebe seines Charakters gesehen. Wie steht Gott zur Sünde? Ich möchte euch mal eine Passage aus dem Johannesbrief, aus dem ersten Johannesbrief vorlesen. Sehr eindrücklich beschrieben. Johannes, 1. Johannesbrief 1, ab Vers 5. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Bis dahin. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Lieben, auch das möchte ich uns heute Morgen noch mal ganz neu ins Herz brennen. Gott gab das Leben seines Sohnes, um die Macht der Sünde zu brechen. Für den allmächtigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, genügte es nicht mit einem Wimpernschlag, die Sünde aus der Welt zu schaffen. Wäre alles vorstellbar. Nach seiner Gerechtigkeit, nach seiner eigenen Gerechtigkeit und Heiligkeit, gab er das Leben seines Sohnes, um die Macht der Sünde zu brechen. Was für eine Dimension. Wir haben so ein schönes Lied, die Liebe des Retters hat triumphiert, als er am Kreuz den Tod besiegte, wurde ich erlöst, wurde ich erlöst. Und wir müssen uns immer wieder, wir dürfen uns immer wieder klar machen, wenn wir in dieser Beziehung zu Gott leben und jetzt auch vielleicht gerade auf seinem Schoß sitzen. Es gibt ein eindeutiges Wort über die Sünde, diesen Sund, diesen Graben, der uns von Gott trennt. Der Lohn der Sünde ist der Tod, schreibt Paulus im Römer 6, ganz schlicht und ergreifend. Wer in Sünde verharrt, wohlgemerkt, wer darin verharrt, wer darin bleibt, in dieser Trennung von Gott bleibt, der wird am Ende den Tod ernten. Sünde ist eine todernste Sache. Der Teufel versucht es, wird es immer wieder versuchen hinzukriegen, dass du Sünde kleinredest, dass du sie versteckst, dass du sie auf andere schiebst. Aber in Wirklichkeit gehört sie aus der Deckung rausgerissen ans Licht, damit sie ihre Macht verliert. Nur im Licht Gottes verliert Sünde ihre Macht. Spielst du noch mit Sünde? Obwohl deine Grundsteuerung schon ausgetauscht ist zu Gott hin, das passiert bei der Wiedergeburt eines Menschen, bei dem in dem Schritt, in dem Gott den inneren Menschen zu einem völlig neuen Menschen erneuert. Da spricht die Bibel von zu neuem Leben geboren werden. Da wird eine Grundsteuerung ausgetauscht. Da wird das, was ursprünglich dich von Gott wegsteuert, entsprechend dem Sündenfall, entsprechend der Genetik, die von Adam kommt, wird ausgetauscht in eine Genetik, die zu Gott hinzieht. Und doch sind ja Menschen, die an Jesus glauben und diese ausgetauschte Grundsteuerung schon haben, die sind ja nicht sündenlos. Denn es wurde die Macht der Sünde gebrochen ein für alle Mal, aber die Sünde ist noch nicht aus der Welt. Die ist immer noch da. Spielst du als Kind Gottes noch mit Sünde? Probierst du aus, wie weit du gehen kannst, was gerade noch so geht? Ganz ehrlich, ich glaube, jeder von uns tut das. Ich manchmal so Gespräche mitkriege oder auch selber mittendrin und sage, ja, also das kann man jetzt nun wirklich machen, das, dies und das, diesen und jenen Film gucken oder diese und jene Zeit mit Dingen verbringen, die jetzt nicht so ausdrücklich zu Gott gehören, das kann man schon gerade noch machen. Wer mich liebt, lesen wir, der hält meine Gebote. Und wer aus Gott geboren ist, der legt es nicht darauf an, zu sündigen. Und ich möchte wirklich heute Morgen eindrücklich werben für diesen zweiten Hauptstrang des Evangeliums. Ich möchte eindrücklich werben. Wenn du in diese Erblinie gehören möchtest, als Kind Gottes, in diesen Stammbaum gehören möchtest, dann möchte ich dich ermutigen, diese Freiheit neu zu ergreifen und Buße zur Vergebung der Sünden zu praktizieren. Möchte dich ermutigen dazu, uns alle ermutigen dazu. Ich möchte uns ermutigen, Sünde nicht mehr klein zu machen, nicht mehr unter den Teppich zu kehren, schon gar nicht zu verschieben auf andere Leute, sondern sie am Schopf zu packen und zu sagen, da gehört sie hin ins Licht. Zu dir, Herr. Zu dir. Wer in diese Erblinie gehören will, und das ist im Alten Testament schon so bezeichnet, diese Menschen, die in diese Erblinie gehörten, und ihr könnt mir glauben, es kann nicht zum Wesen Gottes gehören, dass er unbekannte Sünden einfach mal so in seiner Erblinie lässt. Das kann nicht sein. Denn Gott ist ein heiliger Gott und ein gerechter Gott. Gott und Sünde, Heiligkeit und Sünde ist wie Licht und Finsternis. Beides kann nicht nebeneinander und miteinander in Gott existieren. Und er hat seinen Sohn nicht nur geschickt, um diese bedingungslose Gnade unter den Menschen zu verbreiten, sondern tatsächlich sie rauszureißen aus diesem Kreislauf von Schuld und Scham. Ihnen die Freiheit zu geben, Sünde, Fehlerhaftigkeit zu bekennen. Ich möchte mal ganz kurz so in die Runde fragen. Kennt jemand von euch dieses königliche Gefühl, wenn einen lange das Gewissen gedrückt hat und man macht sich endlich auf und bereinigt die Sache, um die es geht, erstmal vor Gott und dann auch vor den Menschen. Kennt jemand dieses Gefühl außer mir? Leute, man geht auf Wolken, auf Wolken. Um keinen Preis der Welt möchte ich diesen Zustand dieser Freiheit jemals wieder sich zurückentwickeln lassen. Und doch falle ich immer wieder darauf rein. So die erste Intuition ist immer noch, nee, komm. Wie gut, dass es einen zweiten Gedanken gibt und eine zweite Chance. Lass uns doch diese Freiheit völlig neu ergreifen. Wie gesagt, wer in seine Erblinie gehören will, muss auf diesen beiden Füßen Zuspruch und Anspruch durch sein Leben gehen. Und das ist noch ein wichtiger Gedanke dazu. Es geht ja nicht um uns alleine. Es geht ja darum, dass man in diesen Schuhen, auf diesem Weg mit diesen beiden Linien unter den Menschen unterwegs ist. Das ist ja das, was Jesus seinen Jüngern sagt an dieser Stelle. So steht's geschrieben, der Menschensohn, der Christus muss leiden, wird auferstehen, hat den Tod besiegt, Tod und Sünde, Tod auch die Konsequenz der Sünde besiegt. Und es soll gepredigt werden, Buße zur Vergebung der Sünden. Und ich weiß es einfach aus Erfahrung, ich weiß von Menschen, die frei geworden sind, nicht nur durch die bedingungslose Liebe, sondern frei geworden ist dadurch, dass sie ihr Leben komplett auf den Tisch gelegt haben vor Gott. Gesagt haben, Gott, ich habe gesündigt vor den Menschen und vor dir und haben sich reinwaschen lassen von aller Ungerechtigkeit, von allem, was sie von Gott trennt. Da ist eine Kraft drin, die Bibel übersetzt diesen Zeugenmut, den die Jünger durch die Kraft des Heiligen Geistes kriegen sollen, mit Dynamit sozusagen. Ja? Das Wort, was da steht, die Kraft des Heiligen Geistes, die Menschen bekommen, um mit diesem Evangelium, mit diesem vollen Evangelium unterwegs zu sein, ist wie Dynamit, eine Sprengkraft. Ich stelle mal eine These auf. Du wirst es nicht erleben, dass Leute allein auf die Predigt von der bedingungslosen Liebe, Gott liebt dich so, wie du bist, auf Dauer angesprochen sind. Ich behaupte das einfach. Das ist langweilig. Entschuldigung. Ihr versteht schon, wie ich meine. Da ist keine Kraft drin. Wenn ich immer so bleiben kann, wie ich bin, da ist keine Kraft. Es braucht die Freiheit, ohne Scham Sünde auf den Tisch zu legen. Und wie gesagt, für den Auftrag, für dich selbst, und da sind wir wieder bei diesem Gedanken, du musst selbst in diesen beiden Freiheiten leben, dass du dich geliebt weißt und dass du dich befreit weißt von Schuld und Scham, und dann geh unter die Menschen und mach Reklame für diese beiden Freiheiten. Und ganz tief drinnen will das jeder Mensch, das garantiere ich euch. Jeder Mensch will ganz tief drinnen in sich, weiß er, er will geliebt sein. Und er will frei sein von diesem Kreislauf aus Schuld und Scham. Ich möchte uns zum Schluss noch mal ein sehr beeindruckendes Beispiel aus dem Alten Testament auf den Weg geben über Buße. Luther sagt ja, Buße ist ein fröhliches Geschäft, wenn auch der Ansatz immer so widerstrebend erst wahrgenommen werden kann. Es geht um David, den Mann nach dem Herzen Gottes. Die meisten von uns werden die Geschichte kennen, seine Lebensgeschichte kennen. Ein Junge wird ausgesucht, König in Israel zu sein, und hat tatsächlich noch schwere Jahre vor sich, bis er dann wirklich gesalbter König in Israel wird. Ich will es nicht zu umfassend hier ausbreiten. Im 2. Samuel, macht es einfach mal, lest doch mal die Lebensgeschichte von David nach. 2. Samuel 7 gibt es diese fantastischen göttlichen Verheißungen für David und sein Königreich. Ein Königreich, was bleiben wird. Nicht, weil David bleibt, sondern weil aus dieser Erblinie heraus in diesem Stammbaum der Messias geboren werden wird. Kapitel 7, fantastische Verheißungen. Dann gibt es in der wechselvollen Geschichte Israels einige kriegerische Auseinandersetzungen, auch zu Davids Zeiten. Und wir lesen in 2. Samuel 8 so ein kurzes Statement, da war David König über ganz Israel. und er schaffte Recht und Gerechtigkeit seinem ganzen Volk. Wow. Nach all dem Zerriss und Zerbruch und Richter, die mal kurze Zeit oder längere Zeit für das Volk da waren, gab es diesen König von Gott Gesalbten über ganz Israel. Und er schaffte Recht und Gerechtigkeit. Und dann lesen wir zwei Kapitel später in seiner Lebensgeschichte von der Situation, wie David auf seinem Dach steht und eine Frau beobachtet. Und irgendwas macht in seinem Herzen Klick und er beschließt, die will ich haben. Und er muss sich seiner Macht durchaus bewusst gewesen sein als König. Ja? Also immer im Hinterkopf, der Mann nach dem Herzen Gottes war er auch zu der Zeit. Irgendwo im 2. Samuel Kapitel 11 lesen wir dann in Vers 15, er schrieb einen Brief an seinen Feldherrn Joab. Stellt Uriah, den Ehemann dieser Frau, vorne hin, wo der Kampf am härtesten ist, und zieht euch hinter ihm zurück, dass er erschlagen werde und sterbe. Boah, was für eine Energie. Und ihr kennt es wahrscheinlich alle, er nimmt, dieser Mann stirbt tatsächlich im Gefecht, genauso wie es eingefädelt worden ist. Er nimmt Bathseba, diese Frau, zu seiner Frau. Und dann lesen wir auch im Kapitel 11, 2. Samuel, aber dem Herrn missfiel die Tat, die David getan hatte. Und Kapitel 12, und der Herr sandte Nathan zu David, Nathan, dem Propheten. Und als der zu ihm kam, sprach er zu ihm, in dieser Geschichte versteht der Mann nach dem Herzen Gottes nicht sofort, was habe ich da eigentlich gemacht. In dieser Geschichte, manchmal ist es so, dass Menschen aufmerksam gemacht werden müssen auf etwas, was in einem Mann, einer Frau nach dem Herzen Gottes vollkommen daneben ist. Oft ist es so, dass der Mensch das selbst erkennen darf. Manchmal braucht es dazu einen anderen Menschen. Und in dem Fall ist es Nathan, der Prophet. Der erzählt dem David eine Gleichnisgeschichte und David kapiert immer noch nicht, worum es eigentlich geht. Der empört sich ganz fürchterlich über diese Geschichte und sagt, Mann, der sich so verhalten hat, der muss des Todes sterben. Und merkt erst auf, als Nathan ihm sagt, stopp, du bist dieser Mann, der sich so verhalten hat. Und dann gibt Nathan etwas sehr Eindrückliches aus dem Herzen Gottes weiter. Und dafür ist das Alte Testament so fantastisch, dass es uns so viel Einblick gibt in das, wie Gott ist und was er für eine Leidenschaft für die Menschen hat. Und wie heilig und wie gerecht er ist und wie er in seinem Herzen tief verletzt ist, wenn durch die, die zu ihm gehören, diese Heiligkeit und diese Gerechtigkeit in den Schmutz getreten wird. Das können wir eins zu eins auf neutestamentliche Zeiten übertragen. Ich lese mal in Kapitel 12 ab Vers 7. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was mir missfiel? Da ist so viel Leidenschaft, auch so viel Verletztheit in Gott. Ich finde es so beeindruckend. Das habe ich dir alles gegeben und ich werde dir noch viel mehr geben. Warum hast du getan, was mir missfiel? Und er gibt eine harte Ansage an David. Nun, so soll von deinem Haus das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast und sie zu deiner Frau gemacht hast. Und Gott sagt durch den Propheten Nathan, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Hause und will deine Frau nehmen vor deinen Augen und will sie deinem Nächsten geben, dass er bei ihnen liegen soll an der lichten Sonne. Du hast das heimlich getan, ich aber will dies tun vor ganz Israel. und im Licht der Sonne. Und da macht's Klick bei David. Im nächsten Vers lesen wir, da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt vor dem Herrn. Das ist der Moment der Offenbarung. Und Nathan spricht zu David im selben Augenblick, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen und du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und all das geschieht dann auch so. Bitte nicht falsch verstehen. So, wenn ich was falsch mache, kriege ich was auf die Finger und dann passiert mir was ganz Schreckliches. Hat damit überhaupt nichts zu tun. Es ist nur einfach eine Konsequenz, die Gott umsetzen muss, entsprechend seiner Gerechtigkeit, an einem Mann, der in seiner Erblinie steht. Und es ist so besonders beeindruckend, wie der David darauf reagiert. Wir lesen den 51. Psalm. Von David selbst geschrieben, er dokumentiert auch noch das, was er dann sagt und tut. Das ist unfassbar beeindruckend. David erkennt, ich habe gesündigt vor dem Herrn. Und er liegt in Sack und Asche, sozusagen. Er tut Buße, er isst nichts. Er zieht sich völlig zurück. Und David suchte Gott um des Knäbleins willen und fastete. Und wenn er heimkam, lag er über Nacht auf der Erde, vollkommen zerknirscht. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. In Klammern, Herr, ich will deine Ehre nicht beschmutzen. Siehe, ich bin als Sünder geboren, meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Isop, dass ich rein werde, wasche mich, dass ich schneeweiß werde, dass mich hören Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Dann geht's noch weiter. Er sagt nochmal, drückt nochmal aus, wie sehr ihm das wehtut, dem David, dass er die Ehre Gottes beschmutzt hat. Und wir alle wissen, wie die Lebensgeschichte Davids weiterging. Tatsächlich hatte er die Folgen seiner Tat zu tragen. All das, was Gott ihm gesagt hat, die Folgen, die Konsequenz der Sünde übrigens, wichtiger Gedanke, sind nicht komplett weg, auch wenn die Sünde vergeben ist. Manche Dinge im Leben eines Menschen sind durch Sünde so eingespurt, dass die Konsequenzen in diesem Leben nicht vollständig verschwinden. Nehmt mal zum Beispiel einen abhängigen Menschen, einen Suchtkranken, einen Alkoholiker oder einen Drogenabhängigen ehemals, der befreit worden ist. Wir haben das in Braunschweig an etlichen Fällen erlebt, ganz fantastisch, wunderbare Befreiung erlebt von diesen Menschen. Aber diese Menschen wissen, sie müssen ein Leben lang ihre Finger von Suchtmitteln lassen. Die Sünde ist vollständig vergeben. Gott ist treu und gerecht und vergibt alle Ungerechtigkeit. Etabliert sie in einem bürgerlichen Leben, aber sie wissen, diese Konsequenz, die haben wir in uns und darauf müssen wir achten. Willst du in der Erblinie Gottes stehen? Wollen wir als Gemeinde in der Erblinie Gottes stehen? Wollen wir als Gemeinde Repräsentanten dieses vollen Evangeliums sein? Ich denke, es ist ein guter Punkt, heute Morgen sich neu zu entscheiden, in beiden Freiheiten zu leben, in dieser Freiheit bedingungslos geliebt zu sein und in dieser Freiheit Sünde auf den Tisch zu legen vor den Herrn. Und jeder fange dabei bei sich zuerst an. Ja, dieses Verschiebespielchen, dieses uralte Spielchen entspricht nicht deiner Identität in Christus. Das entspricht der Identität in Adam. Weg damit, weg. Das haben wir gar nicht nötig. Und ich glaube, es ist sehr beeindruckend, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, es ist immer sehr beeindruckend im Rahmen der Gesellschaft, wenn Menschen erleben, dass man ehrlich zugibt, wenn man irgendwo Mist gebaut hat. Kennt ihr das auch? Boah, ey, das sagst du einfach so? Warum hast du nicht einfach hier Deckel drüber? Das ist ein totaler Aufmerker. Und insgeheim bin ich sicher, denken diese Menschen, das will ich auch. Das will ich auch. In dieser Schriftstelle, Lukas 24, sagt der Jesus seinen Jüngern, dass sie Buße predigen sollen zur Vergebung der Sünden unter allen Nationen, aber anfangen sollen in Jerusalem. Und ich erlaube mir mal, diesen buchstäblichen Auftrag, der natürlich buchstäblich gemeint war, zu übertragen auf dieses sich zuerst an die eigene Nase fassen. Zuerst in dem eigenen Rahmen Buße zur Vergebung der Sünden zu praktizieren, dafür Zeuge zu sein und dann damit weiterzugehen. Es ist eine ganz wunderbare Gelegenheit, dass wir gleich noch das Abendmahl miteinander nehmen. Als Erinnerungsmahl haben wir ja auch vor einigen Wochen intensiv darüber geredet. Wir erinnern uns daran, dass Christus leiden musste, starb und am dritten Tage auferstand von den Toten, damit die Menschen in der Freiheit des vollen Evangeliums gehen. Und ich möchte einen wichtigen Aspekt noch vorausschicken. Wir haben vor einigen Monaten auch gesagt, dass wir nicht so unterwegs sind, zum Abendmahl noch mal kurz zu scannen und noch mal kurz zu überprüfen, darf der da überhaupt hin? Sondern das Abendmahl, diese Nähe des Herrn, da sind wir wieder bei dem Schoß Gottes und bei dem Schoß, auf dem wir sitzen, in die Nähe des Herrn zu kommen und in dieser Nähe zu verstehen, was ich in meinem Leben korrigieren muss. Sieh es so, wenn du zum Abendmahl kommst, wir kommen als Geschwister zum Tisch des Herrn. Da gibt es kein Ellbogengerangel und kein Gezappel auf dem Schoß. Wir haben alle Platz. Dieser Schoß ist unfassbar groß. Da haben alle Platz. Und komm zum Abendmahl, komm zum Tisch des Herrn, wenn du deinen Herrn meinst. Wenn du in seine Nähe kommen willst. Und du darfst das Abendmahl dafür nehmen, dass du Kraft bekommst, für Sündenerkenntnis, dass du Kraft bekommst, Sünden zu bekennen, Buße zu tun, vielleicht auf Einzelne zuzugehen und denen zu sagen, du pass auf, das und das, das war verkehrt. Hol dir beim Abendmahl die Kraft für das volle Evangelium und erinnere dich an das volle Evangelium. Bevor wir das machen, möchte ich noch beten. Und seid doch so lieb, steht mal auf. Und wenn du das ernst meinst, heute der Geist Gottes dich anrührt und du diese Freiheit neu in deinem Leben haben willst, wenn du auf beiden Füßen durch dieses Leben gehst mit dem Zuspruch Gottes und dem Anspruch Gottes auch mit der Kraft des Heiligen Geistes gerecht werden willst, dann leg deine Hand auf dein Herz und lasst uns zusammen beten. Was für ein Potenzial liegt dann in dieser Gemeinde, wenn wir das alle wollen, ihr Lieben. Vater im Himmel, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du alles gegeben hast, Herr, um die Macht der Sünde zu brechen. Du hast alles gegeben, du hast deinen einzigen Sohn nicht verschont, der mit aller Scham beladen war, mit aller Schuld, mit aller Sünde, mit aller Krankheit, mit aller Schmach beladen war, für jeden Einzelnen von uns und für die ganzen Menschen, die da noch draußen in der Welt rumlaufen. Ich danke dir für dieses gewaltige Opfer, Herr. Und ich bete heute Morgen, dass durch die Kraft des Heiligen Geistes jeder hier diese Freiheit nimmt, die du erwirkt hast. Herr, ich spreche aus über jedem Einzelnen, wir lassen uns vom Satan nicht belügen, der uns einreden will, Sünde ist nicht schlimm. Wir nageln diese Sünde ans Kreuz, in Jesu Namen. Sünde hat den Tod verdient und du hast diesen Tod getragen, Herr. Bist zum Leben durchgebrochen. Und wir als deine Kinder, wir in deiner Erblinie, Herr, wir wollen im vollen Evangelium gehen. Wir wollen auf uns anwenden und predigen Buße zur Vergebung der Sünden und die bedingungslose Annahme deiner Liebe. Ich danke dir, Gott, dass du an jedem Einzelnen jetzt dein Werk tust. Ich danke dir, Herr, dass wir jetzt Mut und Kraft haben, und da gehört wirklich Mut dazu, Sünde beim Namen zu nennen, für sich selbst und, wenn es der Geist Gottes so führt, auch für andere. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für das umfassende Werk, was du vollbracht hast, Herr. In Jesu Namen. Amen.